Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, heute mit Gabriel Joran von SteadyHQ. Ich habe deinen Namen schon verraten, aber nochmal von dir, um das von dir zu hören. Hallo, wer bist du? Was machst du?
Hallo Mel, Gabriel hier von Steady. Ich bin einer der Gründer des Mitgliedschaftssystems Steady. Wir helfen unabhängigen MedienmacherInnen beim Geldverdienen. Und Steady ist meine dritte Firma. Ich habe vorher zwei andere Unternehmen mitgegründet. Das eine war eine Sicherheitssoftwarefirma Steganos, die sich so im Consumer- und Security-Software-Bereich umtut. Und das andere ein mobiles Social Network namens Akaaki, so ein ganz frühes Location-Based Network, was einem auf dem Handy andere Leute in der Nähe anzeigt. Das war so um 2007 herum. Das heißt, ich habe also schon ein paar unterschiedliche Dinge gesehen und gemacht und ein paar Ups und Downs ebenfalls schon miterlebt. Und habe jetzt halt 2020 mit der Corona-Krise die Gelegenheit gehabt, etwas, was ich tatsächlich vorher schon etliche Jahre getan habe, freiwillig nun quasi tun zu müssen, nämlich aus der Ferne zu arbeiten oder halt auch über Zeitzonen hinweg zu arbeiten. Und ich habe erstaunlicherweise bevor das losging mit Corona, ja, die Jahre vorher schon, einfach durch die Art und Weise, wie ich da gearbeitet habe, so eine Art, wie soll ich sagen, Abhärtung schon bekommen. Das heißt, vieles, was dann für viele Leute neu war oder ihnen also auch unmöglich erschien, nämlich wie viel kann man eigentlich remote erledigen, wie kann man ein Team zusammenfügen aus Menschen, die sich praktisch nie persönlich treffen, wie kriegt man das irgendwie produktiv hin und auch noch irgendwie angenehm. Mit diesen Problemen hatte ich mich halt schon 8 Jahre vorher, 10 Jahre vorher beschäftigt. Und konnte dann immer guten Gewissens sagen, das geht. Also das ist möglich. Konnte dann halt eben auf Organisationen wie zum Beispiel Steganos verweisen, die Sicherheitssoftwarefirma, die seit 2012 in so einem Modus arbeitet. Also die Leute sitzen verstreut, die MitarbeiterInnen, und in dem Büro in Berlin sind nur ganz wenige Menschen und es funktioniert auch. Und ne, das war sicherlich hilfreich, das schon mal gesehen zu haben. Na, irgendwann kennt man die Vor- und Nachteile und die Fallstricke und die Chancen und kann dann einfach aus der Praxis reden und muss nicht theoretisieren, ob sowas überhaupt theoretisch jemals funktionieren könnte.
Was macht Steady? Also wer ist euer Kunde, euer typischer Kunde? Es geht ja vor allem, du hast von Medienkreierenden gesprochen. Also was sind die potenziellen Kunden? Es geht ja vor allem um Podcasts. Sprich gerne darüber und wie sich da bei euch auf dieses Medium Podcast, was wir jetzt auch nutzen, Corona ausgewirkt hat.
Ja, also Podcasts sind nicht der größte, aber der am schnellsten wachsende Bereich bei Steady. Steady-Kunden sind kleine und mittelgroße Medienschaffende im weitesten Sinne. Also das können Online-Magazine sein, wie zum Beispiel die Titanic, die also natürlich aus einem Printmagazin ursprünglich hervorgegangen ist. Das können Online-Magazine sein wie Krautreporter oder Perlentaucher, die halt ausschließlich online existieren. Das können Blogs sein, das können aber auch eben Podcasts, Videokanäle und alles dazwischen sein. Unsere Kunden sind entweder kleine Teams, zwei Personen, sind Einzelkämpfer dabei, bis hin zu Redaktionen mit so einer Teamstärke von 20, 25 Leuten. Und die Steady-Kunden sind da extrem breit aufgestellt von ganz kleinen Operationen, die quasi im Nebenjob gemacht werden. Also ich betreibe, keine Ahnung, nebenher einen Podcast zu einem Thema, das mich interessiert und verdiene mir da ein bisschen was dazu über meine Mitglieder. Oh, bis hin zu, also von einer Handvoll Euro Umsatz im Monat bis hin zu fast 100.000 Euro im Monat, ist der Umsatz, den die Steady Publisher machen. Das Prinzip ist dieses, die Medien, die man konsumiert, für die man bereit ist, Geld zu bezahlen, sind die, wo ich irgendwie eine emotionale Bindung hin habe. Also es ist nicht alles eine rein transaktionale Geschichte im Sinne von Paid Content, also ich bezahle Summe X und dafür bekomme ich Spiegel Plus, ja, oder Netflix oder Spotify, ja. Also das sind Transaktionen, ne? Ich gebe Geld, ich kriege Content. Vielleicht für 20% der Steady Publisher läuft das auch so, aber für die Mehrzahl läuft es nicht so. Für die Mehrzahl läuft es so, dass sie eine Fangemeinde schon haben und diese Fangemeinde kann man nochmal runterbrechen auf Leute, denen diese Publikation, dieses Medium wirklich wichtig ist und die wollen, dass das weiterhin existiert. Und die sind gewillt, dafür zu bezahlen. Ob die jetzt, wie du das jetzt nennen möchtest, ne? Also es gibt Leute, die nennen das Spende, was es nicht ist, weil es ist keine gemeinnützige Geschichte und du kannst es auch nicht von der Steuer absetzen. Es gibt Leute, nennen das aus dem Englischen Pledge oder Crowdfunding, was es auch nicht wirklich ist, weil es oft nicht um ein konkretes Ziel geht, im Sinne von wir brauchen bis übermorgen 100.000 Euro, sonst Ende, sondern es geht, wie der Name Steady schon sagt, um eine regelmäßige, meist monatliche Zuwendung an ein Medium und seine Macher, die man gut findet und von denen man möchte, dass sie weiterhin existiert.
Bisschen wie Patreon einfach.
Genau, also wir glauben das Gleiche, was Patreon auch glaubt, nämlich dass dieser Markt existiert. Ja, das mussten wir, als wir angefangen haben 2016, noch beweisen, weil die gängige Meinung damals war, ja, das funktioniert vielleicht in Amerika, aber hier, die Leute gucken halt aufs Geld und wenn ich irgendwas kostenlos haben kann, dann bezahle ich doch nicht dafür und so. Das stimmt aber nicht. Also das ist eine Geschichte, die man wieder und wieder hört. Die hören wir in jedes Land, in das wir neu reingehen, wieder. Also wenn es dann in Deutschland läuft und das tut es und wir machen unsere ersten Schritte in Frankreich, war auch das Erste, was wir da gehört haben. Ja, in Deutschland funktioniert das vielleicht, aber die Franzosen sind ganz anders.
Natürlich.
So, ne? Auch die Italiener sind ganz anders. Die Briten sind sowieso ganz anders. Ja.
Aber selbst bei Computerspielen sehe ich ja auch Parallelen, oder Gabriel? Zum Beispiel früher, sagen wir mal, ein Spiel wie StarCraft 2, ja? Das hat ja für alle gleich viel gekostet, 50 Euro ja. Zum Beispiel. Ja? Ja. Aber für den einen ist es eigentlich nur einmal spielen und zur Seite legen, für den anderen, der füllt seine nächsten 15 Jahre damit.
Ja.
Also, das heißt, für den wäre es tausende Euro wert.
Ja. Ja.
Und das war immer der gleiche Preis. Dabei hast du halt immer einige Superfans, dann gibt es halt ein bisschen Spektrum.
Ja.
Dann gibt es ein paar Menschen, die sind halt nicht super abhängig, das wird es immer so sein.
Ja. Also das ist sehe ich auch so. Die Dinge sind unterschiedlich wert für unterschiedliche Personen, ganz klar. Und wenn ich mir jetzt, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, sieht man so ganz grob über den Daumen gepeilt, 10% der Zuhörer oder LeserInnen von diesen Medien sind 4 oder 5 Mal im Monat mit diesem Medium befasst oder mehr. Also hören 4 oder 5 Episoden im Monat oder sind 4 oder 5 Mal auf der Seite im Monat oder eben öfter. Ne? Das kann auch täglich dann natürlich sein. Ja?
Mhm. Sind das auch die zahlungsbereitesten?
Ja, und das Interessante ist, die machen ungefähr 10% deines Publikums aus, deiner Besucher, sage ich jetzt mal.
Genau.
Aber die machen 90% deiner zahlenden Mitglieder aus.
Interessant. Ja, also ich hätte sogar geschätzt, dass es 3-5% sind, die 90%. Aber interessant.
Ja, also interessant. Ganz grob über den Daumen gepeilt. Man muss natürlich auch sagen, es geht über eine sehr breite, sehr diverse, sehr unterschiedliche Art von nicht nur was den publizistischen Gehalt angeht, sondern natürlich auch, was die Medienform angeht. Ja, so ein Podcast funktioniert dann nochmal anders als ein Blog oder ein Online-Magazin. Wobei man sagen muss, die Podcasts haben halt wirklich einen Lauf gerade. Es gibt so ein bisschen küchenpsychologische Erklärungen darüber, warum die Zahlungsbereitschaft bei Podcasts höher ist.
Bei Podcasts?
Ja. Vermutlich, weil die emotionale Bindung höher ist. Die Stimmen, die du hörst, die du immer wieder hörst, wären ein bisschen wie Teil der Familie. Die begleiten dich zum Beispiel, keine Ahnung, beim Pendeln zur Arbeit, in der Küche, beim Sport, ne? Also es gibt ja tausend Anlässe, wo man Podcasts hören kann, so wie man halt früher Radio gehört hat, ne? Also das ist ein quasi alles durchdringendes Medium. Und das macht, glaube ich, die Bindung einfach stärker. Auch die, dass man die Stimme hat und dass diese Person quasi in deinem Ohr wohnt, ja, ne? Das macht
schon. Ich meine, die emotionale Nähe beim Zuhören ist natürlich höher als beim Lesen. Und wenn es persönlich sich treffen würde, der Video ist ja noch näher. Aber das ist dann wieder restriktiert. Man kann es nicht unterwegs hören oder so.
Ja.
Oder einfach nebenbei. Ich glaube, Podcast ist halt die Mischung von allem.
Ja.
Der beste Balance. Ne? Sag, in den 10%, ist es da auch so, dass irgendwie davon, sagen wir mal, ein ganz kleiner Prozentsatz super viel spendet oder plätscht? Oder ist es sehr gleich verteilt? Und wie viel ist denn so ein durchschnittlich zum Beispiel? Wie viel wendet so jemand denn zu und über welchen Zeitraum im Schnitt? Damit die Zuhörer ein Gefühl haben, wenn sie auch jemanden unterstützen möchten.
Ja, also eine gute Orientierung ist diese Faustregel, dass im Schnitt 5 € im Monat bezahlt werden. Das ist ein bisschen mehr, sind 5,20 €. Muss man jetzt natürlich Mehrwertsteuer abziehen und unsere Gebühren und die Zahlungskosten. Aber so das so als grobe Richtschnur. Wichtig ist aber, dass wenn du ein Mitglied gewonnen hast, dann hast du eine sehr treue Seele gewonnen, die bleiben. Also die empfehlen weiter, aber vor allem wir können dir mit ziemlicher Sicherheit sagen, die Person, die heute Mitglied wird, ist in 2 Jahren immer noch Mitglied. Das heißt also, die 5 € sind tatsächlich mehr als 120 €. Ne? So,
verstanden.
Ne? Und das heißt, es lohnt sich auch, ein einziges Mitglied zu gewinnen, weil es tatsächlich am Ende läppert sich das.
Steady eben.
Ja, exakt. das ist spannend. Ja, also das ist das Schöne ist, es ist ein Business Model, bei dem die Interessen der Publisher und die Interessen der Mitglieder und die Interessen von Steady ziemlich aligned sind. Ja, also das ist relativ selten. Also wir haben es jetzt nicht mit einer Situation zu tun, wo irgendwie alle Parteien gegenseitig versuchen, sich über den Tisch zu ziehen, sondern das ist einerseits das Schöne. Also das heißt, du hast es mit Kunden zu tun, die oft nicht glauben, dass das funktioniert. Ne, also ein Großteil der Publisher, die zu Steady kommen, glauben das uns nicht, wenn wir die kontaktieren und sagen, bei dir würde das funktionieren aus den und den Gründen. Aber wenn dann ein befreundeter anderer Publisher sagt, also bei mir funktioniert es und ihnen seine Zahlen zeigt, dann fangen die an.
Bist du überzeugt.
Genau.
Ich meine, und sag ein paar super spannende, also für mich das paar Fragen, die mich interessieren. Erstens, ist das freiwillig, also oder ist das so eine Art exklusiver Content, den man dann bekommt oder irgendwelche Langversionen von irgendwelchen Podcasts?
Das ist den einzelnen Medien überlassen, wie die das ausgestalten. Und wir haben alles. Also wir haben Medien, die das als einzigen Dank oder als einzige Gegenleistung wirklich eine E-Mail haben, in der drin steht, vielen Dank. Und wir haben am anderen Ende des Spektrums sowas wie Krautreporter, wo praktisch alle Artikel hinter einer Paywall sind und du bezahlen musst, um irgendwas lesen zu können. Es verteilt sich aber eher, also die Mehrzahl der Publikationen haben fast ihren gesamten Content frei verfügbar, weil eben der Deal nicht ist, zahle für Content, sondern zahle, weil du gut findest und weil du es unterstützen möchtest und weil du willst, dass es weitergeht. Und das
freiwillig.
Ja, es ist eine Art, es ist auf eine Weise freiwillig. Es ist aber, wie gesagt, den Medien überlassen. Also wenn die spezielle Gegenleistungen anbieten möchten, können die das tun und wir empfehlen das natürlich auch, weil das hilft beim Verkaufen der Mitgliedschaften. Aber wegen der Goodies, die man bekommt, sei es eine, keine Ahnung, eine signierte Postkarte oder die Einladung in ein monatliches Google Hangout mit der Redaktion, so hinter den Kulissen oder sowas, deswegen werden die Leute nicht Mitglied. Die werden Mitglied wegen der Sache und weil die das inhaltlich gut finden oder politisch die gleiche Anschauung teilen. Und dann sind diese Goodies, die heben dich dann halt noch so über die Schwelle, wenn du noch am Zögern bist. Mhm. Aber das ist nicht der Grund, warum jemand Mitglied wird. Es ist generell einfach wichtig zu verstehen, und das ist einer der Hauptdinge, die wir den Publishern erklären. Ihr müsst euch nicht einen Arm und ein Bein ausreißen, um ein Mitgliedschaftsprogramm zu starten, damit die Leute euch 5 € im Monat bezahlen. Weil die das tun wollen, die brauchen einen einfachen und bequemen Weg und natürlich die Sicherheit, dass sie das jederzeit wieder kündigen können.
Genau, selbstverständlich ist es so, dass man das nicht von ein Jahr oder sowas, so halb freiwillig, das heißt, oder unterstützend gedacht, das heißt, die können es auch jederzeit kündigen, ja?
Genau, also das Mitglied, das Sadie einsetzt, weiß, dass es jederzeit seine Mitgliedschaft beenden kann. Wenn es monatlich abgeschlossen hat, dann sowieso einfach, ne, ist es in dem Moment halt zu Ende, in dem es beendet wird. Man kann auch jährliche Mitgliedschaften abschließen und tatsächlich 30-40% der Mitglieder tun das. Die zahlen dann ein Jahr im Voraus. Das gibt natürlich Planungssicherheit für die Publisher und es kommt am Ende mehr bei ihnen an, weil die Zahlungskosten runtergehen. Ne? Weil du hast oft nicht nur einen prozentualen Anteil, sondern halt auch Transaktionskosten pro Transaktion. Und 12 Transaktionen sind natürlich dann teurer als eine.
Genau.
Ne? Und daran verdienen wir nichts und die Publisher auch nicht, sondern das geht dann halt an die Kreditkartenunternehmen, an PayPal und dergleichen. Und das kann man transparent machen und das motiviert dann nochmal Leute zu sagen, okay, dann zahle ich jetzt halt.
Finde ich gut. Ja. Und das wäre die nächste Frage gewesen. Gibt es denn Outlier, Gabriel? Habt ihr auch dafür eine Lösung? Also wenn jemand, sagen wir mal, dass für jemand auch mal gerne sehr viel Geld investieren würde oder ein größeres Package. Und habt ihr dafür auch Lösungen schon?
Ja, also es gibt, was wir zum Beispiel sehen, ist, es gibt Publisher, die nutzen Steady, um Sponsorships zu verkaufen. Also die bieten dann ein Paket an, das kostet dann irgendwie nicht 5 € im Monat, sondern 500 oder 1000 und schreiben dann in die Paketbeschreibung rein, okay, wer das kauft, dessen Firmennamen, Slogan, whatever, erwähnen wir dann halt einen Monat lang in dem Monat in dem Podcast. Ne? Das ist möglich. Wir wissen aber auch von Publishern, die Steady-Programme laufen haben, dass die parallel dazu zum Beispiel von Gönnern mal per PayPal große Einmalzahlungen bekommen. Das passiert nebenher. Das ist uns auch völlig recht. Wir sind für die regelmäßige Zahlung zuständig.
Ja.
Und es gibt bei uns keine Einmalzahlungen oder sowas. Ja, also die das findet nicht statt. Ich glaube, der Hauptunterschied zu anderen Systemen ist, dass Steady sich als Plattform nicht in den Vordergrund stellt. Im Sinne von, du musst deine Mitglieder irgendwie auf die Steady-Website schicken, wo die dann dort irgendwie sich umtun müssen, sondern du kannst das halt komplett in deine bestehende Infrastruktur, in deine bestehende Website einbauen. Und das sorgt dann dafür, dass es erstens ein bisschen smoother ist, so von der
User. Und das Branding nicht gestört.
Genau, das Branding verwirrt nicht so sehr. Du kannst das entweder als iFrame einbetten oder unsere API benutzen oder. Also es gibt x Möglichkeiten, wie du es einbauen kannst bei dir. Und das macht es dann ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen schöner.
Super spannend. Und ihr wollt an die 10%, die vielleicht sonst halt nicht gönnerhaftes Geld hätten, sondern einfach aber so mit so einem Steady-Modell doch unterstützen. Und das ist ja für die auch noch more predictable. Ist ja super gut auch für die Publisher, wenn sie nicht von einzelnen Spenden abhängig sind, sondern ein gewisses Grundrauschen haben.
Ja, genau. Und außerdem, wenn du zum Beispiel schon eine eigene Website hast und du baust Steady ein, hat das den Vorteil, dass das System halt gucken kann, wer sind denn die Leute, die da jetzt gerade auf die Seite kommen und wie ist denn das Potenzial eigentlich? Und da besteht dann eben die Möglichkeit herauszuarbeiten, wer jetzt diese Superfans sind und den die dann gezielt anzusprechen.
Gabriel, wann kommt der US-Entry?
Also wir sind momentan extrem mit unserer Europa-Expansion beschäftigt. Wir haben letztes Jahr damit angefangen und jetzt ist es schon so, dass jeder zweite neue Euro außerhalb der Dachregion generiert wird. Wir haben durch die Corona-Krise tatsächlich einen Schub gehabt. Das war, also es war halt ein bisschen eine merkwürdige Gleichzeitigkeit der Dinge. Auf der einen Seite ist Fundraising halt sehr viel schwerer gewesen während Corona, weil viele Investoren gesagt haben, wir halten mal unser Geld lieber zusammen für die Beteiligungen, die wir schon haben.
Genau,
ja. Auf der anderen Seite ist die Zahl der Publisher, die den Launch ihres Steady-Projekts immer vor sich hergeschoben haben, weil es einfach noch nicht so sehr gedrängt hat, ja, weil sie noch Auftritte hatten, weil sie noch Werbeeinnahmen hatten. Die dann plötzlich gemerkt haben, scheiße, ich muss jetzt was tun, weil sonst wird's hier ernst, wenn meine Auftritte wegfallen, wenn die Werbebanner, die bei mir gebucht werden, irgendwie nichts mehr einbringen. Es kam ja alles zusammen dann mit dem ersten Lockdown. Und dann haben wir gemerkt, dass plötzlich es einen Schub gab an neuen Steady-Projekten. Oft von Leuten, mit denen wir schon länger im Gespräch waren, die dann jetzt Nägel mit Köpfen gemacht haben. Oder halt aber auch neue, die wir noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Also Comic-Künstler zum Beispiel, Comic-Zeichner. Ich wusste bis zum ersten Lockdown nicht, dass die größeren von denen halt Events besuchen oder quasi Events haben, wo sie ihre Fans treffen und ihre Bücher signieren und mit denen sie halt Geld verdienen. Und wenn die Events wegfallen, was machst du dann? Und das hat halt dazu geführt, dass einige von den großen Comiczeichnern zu Steady gekommen sind und quasi sich jetzt direkt über ihre Community finanzieren lassen, ohne den Umweg über die Events.
Agenturen dann im Zweifel. Spannend. Und wie hat sich jetzt Corona ausgewirkt? Also meine Hypothese wäre, enormer Schub auf der Podcast-Produktionsseite, Zuhörerschaft, Engagement. Bei der Zahlungsbereitschaft bin ich mir nicht sicher. Wie hat sich das letztes Jahr ausgewirkt?
Ja, also das waren auch unsere Sorgen. Ja, also unser Gedanke war, wir werden einen Schub kriegen bei den Publikationen, bei den Medien, aber wir werden irgendwann einen Einbruch sehen bei der Bereitschaft, Mitgliedschaften abzuschließen. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Es kann natürlich auch schlicht und ergreifend damit zusammenhängen, dass wir noch nicht in einer Größenordnung unterwegs sind, wo wir so volkswirtschaftliche Phänomene wirklich sehen können. Ne? Also wir sind jetzt in der Größenordnung, wo wir ungefähr alle 7 Wochen 1 Million Euro an die Medienmacher weiterüberweisen. Wow. Das ist doppelt so schnell wie vor einem Jahr ungefähr. Da haben wir bei den gleichen zwei. Also,
knock on the wood.
Ja, danke. Ich freue mich. Das sehen wir noch nicht. Ne? Also das ist aber natürlich nicht ausgeschlossen, dass das irgendwann dieses Phänomen gibt und dass dann irgendwie eine Sättigung eintritt. Aber dieses Phänomen, mit dem wir noch vor 1-2 Jahren rumgerechnet haben, nämlich also wie ist denn da, was ist das eigentlich für ein Budget, aus dem das bezahlt wird? Ja, ist das das Medienbudget? Ist das quasi der gleiche Topf, aus dem ich mein Netflix bezahle oder meinen Mobilfunkvertrag vielleicht oder mein Spiegel Plus?
Ist wahrscheinlich bei jedem anders.
Ja, ne? Also haben wir diese Frage aufgegeben zu stellen, weil die irgendwie nicht produktiv war.
Ja, richtig.
Ne? Weil tatsächlich, wenn du eine starke emotionale Bindung hast zu einem dieser Medien und du zahlst dann 5 Euro im Monat.
Das ist vielleicht sogar das Letzte, was du cancelst. Ich weiß nicht. Ja. Du denkst, die Leute leiden ja auch mit.
Ja. Also mit ihren Medien. Exakt. Ja? Also vor allem, wenn du eine emotionale Bindung hast. Und das ist eben das, was wir halt begreiflich machen müssen, als Steady, dass wir erklären, Leute, dieser Vergleich mit, es ist nur so viel wie zwei Tassen Kaffee oder ein Kaffee bei Starbucks oder sowas.
Ja. Ja. Und bereichert dein Leben vielleicht unverhältnismäßig mehr.
Ja, aber dieser Vergleich mit, es ist ja nur so wenig oder so. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Das ist nicht der Grund, der Hauptgrund, warum man das macht. Der Hauptgrund, warum man das macht, ist, weil man es gut findet und weil es einfach ist, es zu machen. Es reicht nicht, dass man es gut findet. Das sehen wir halt bei Medien, die, von denen wir denken, die haben großes Potenzial und dann haben die halt irgendwie nur eine SEPA-IBAN-Nummer auf der Seite stehen. Stimmt, ja?
Die machen das auch einfach.
Ja, das macht man nicht. Ja, das ist einfach unrealistisch.
Das macht schwer.
Genau, und dann ist es auch keine nachhaltige Geschichte, mit der man irgendwie planen kann. Ja, also wie viel
und sich trotzdem sicher fühlt.
Ja.
Und sagt, wie viele, also ein durchschnittlicher User, hat der im Schnitt ein solches Abo oder eher mehrere?
Also bisher eins, ist ungefähr 10% haben mehr als eins. Es ist aber auch so, dass wir bisher dieses mehrfach abschließen oder bundeln oder sowas
nicht incentiviert.
Genau, bisher noch nicht. Das ist sicherlich mal was man in Zukunft mal bedenken könnte. Es wirft halt einen Haufen ziemlich komplizierter Probleme auf.
Aber ich sehe Potenzial, weil euer Mindset ist ja unterstützend. Weißt du, diese Leute, euer Kundschaft ist ja wirklich eine schöne Kundschaft, die ein anderes Mindset hat. Jeder Euro von euch ist vielleicht mehr wert als ein herkömmlicher Euro, weil die Leute da wirklich aus Herzen das geben, so von Herzen.
Ja.
Und vielleicht auch andere Leute mit akquirieren und vielleicht kann man, keine Ahnung, es gibt, glaube ich, viele Optionen an Bundling und eure Kundschaft ist ein anderes als so eins vielleicht, Software-Tool. Ja. Daher sehe ich da definitiv Potenzial, dass ihr jeder 5-Euro-User jetzt ist, ich denke, hat einen sehr hohen Lifetime-Value.
Also
durch Bundling, durch Referrals.
Ja, also da ist sicherlich noch ganz super cool. Viel Potenzial drin.
Wie siehst du auf dieses Jahr, Gabriel? Also als CEO jetzt ein unabhängiger Blick, nicht nur bei Steady, sondern generell, wie denkst du, wann wird sich der Markt normalisieren? Ich frage auch dich bewusst offen. Was passiert dieses Jahr?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ich irgendwas aus der Vergangenheit lernen kann, dann take the money and run. Also wenn du kein Geld brauchst, mach Fundraising wie blöde. Ich habe keine Ahnung, wie das Jahr ausgehen wird. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, was Steady angeht, weil ich halt sehr, sehr viele Signale habe, was neu startende große Kunden angeht. Ich weiß ungefähr, wie die Produktroadmap aussieht und da kommen sehr, sehr geile Sachen, die also auch neue Zielgruppen erschließen werden. Ich weiß, was wir in Sachen Internationalisierung alles tun. Da bin ich sehr happy. Aber das sind halt auch nur die Dinge, die ich irgendwie ein bisschen kontrollieren kann. Die Dinge, die ich halt nicht kontrollieren kann, sind so Fragen wie ist das Investmentklima und kriegt man zu akzeptablen Konditionen Geld, weil Steady ist ja noch nicht profitabel, auch planmäßig nicht profitabel, aber
das soll es hoffentlich auch nicht. Du willst Sachsen, Gabriel, ich erwarte sehr viel. Unicorn-Status in 4 Jahren.
Well, dein Wort in diverser Leute Ohren.
Das ist das Mindeste
bei dir. Also ich denke halt über die Probleme nach, die ich nicht irgendwie direkt beeinflussen kann und wie wir uns auf die vorbereiten können. Also ein Gedankenexperiment, was ich halt öfter mache, ist, was ist es, worüber ich mich in einem Jahr ärgere, dass ich das jetzt nicht gemacht habe. Ja. Und das ist bei einer Firma, die noch nicht profitabel ist und die aber weiß, was sie tun muss, natürlich zum ganz großen Teil Fundraising. Also das ist eigentlich ein Großteil meiner Aufgabe.
Denke auch. Und wie ist deine Sicht auf ungefähr Timing? Wir sind jetzt Anfang Januar 2021. Was denkst du, wann wird sich der Gesamtmarkt etwas wieder durch die Balance aus Impfungen und so weiter und dass auch einfach ein gewisser Teil der Menschen schon krank war? Wann denkst du, wird sich alles wieder normalisieren?
Also ich glaube, wir müssen ja zwei verschiedene Dinge unterscheiden. Das eine ist, was passiert so gesamtgesellschaftlich, volkswirtschaftlich ne? Und dann, was passiert in unserer kleinen Tech- und Tech-Finanzierungsblase. Diese Dinge haben ja nur lose was miteinander zu tun. Ne? Also die Leute, mit denen wir reden, leben ja tendenziell immer ein bisschen in der Zukunft. Und müssen ja nicht die Probleme von heute lösen, sondern irgendeins, das in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in 3 Jahren irgendwie virulent wird. Und die Frage ist, ob sich die ob sich die Investoren in den nächsten Monaten, in den nächsten zwei Quartalen vorstellen können, dass es ein absehbares Ende hat. Und ich würde sagen, das wird so sein. Mein Eindruck so aus der persönlichen Anschauung ist, wir kriegen das hin. Jede Person, die geimpft ist, hilft. Und das wird noch eine ganze Weile dauern, aber es wird auch nicht, glaube ich, diesen einen Tag geben, wo man sagt, so, jetzt ist es vorbei. Sondern das wird so wie wenn man krank war und dann wird man gesund. Das gibt ja auch nicht den einen Tag, wo man sagen kann, so, jetzt bin ich wieder ganz gesund, sondern das wird dann schleichend besser und die Beschwerden lassen nach, ne, und langsam traut man sich wieder was zu und dann wird es langsam besser. Ja, aber wenn absehbar ist, dass das so kommt, und ich würde sagen, es ist absehbar, aus verschiedenen Gründen, ja, einerseits, weil der erste Impfstoff, den wir jetzt haben, zumindest so wie es aussieht, funktioniert. Die billigeren Impfstoffe, die nicht so stark gekühlt werden müssen und die nur ein Zehntel des Preises haben, ne, sind entweder schon zugelassen oder kurz davor. Ne, es wird am Ende einen bunten Mix an Maßnahmen und an Impfstoffen geben und auch an Verfahren, wie man geimpft wird. Also geht man in ein Impfzentrum oder kriegt man es beim Hausarzt oder kommen mobile Teams vorbei oder so. Wir kriegen das hin, ja. Also wir haben schon andere ansteckende Krankheiten und ja, Epidemien überstanden. Und dieses kriegen wir auch hin.
Und in der Tech-Szene sagst du, wenn es absehbar wird, dann werden die Leute sich auch. Also ich denke, ich meine, die generell die Aktienmärkte sind sehr spannend, ja, wie sie sich entwickeln. Ja. Da ist ja noch sehr viel Optimismus drin, ja, glücklicherweise. Ja. Okay, ich danke dir für deine Sicht. Cool. Und so in ein, zwei Sätzen, was hast du mitgenommen? Vielleicht für dich persönlich aus letztem Jahr, aus 2020, das ist ja sehr, das lange wahrscheinlich in Erinnerung bleiben wird.
Tja, also was für mich hängen geblieben ist, sind so Gedanken darüber, was denn eigentlich eine Firma ausmacht. Also was macht ein Unternehmen eigentlich, was ist es denn eigentlich? Weil wenn wir irgendwas gelernt haben, dann ja, es ist nicht das Gebäude, in das wir reingehen. Es ist nicht das Bürogebäude. Es ist nicht der Meetingraum oder...
Das sind meine Worte. Ich sage mal, es ist nicht das Office, es ist nicht der Laptop.
Ja. Erzähl. Was ist es denn dann? Und wenn man sich so vor Augen führt, was ist es denn am Ende? Es sind die Gespräche, die wir haben. Es sind die E-Mails, die wir uns schreiben, es sind die Slack-Messages, es sind die Zoom-Calls. Es ist am Ende eine, wenn du so willst, endlose Konversation. Eine Firma ist ein Gespräch. Das heißt, wenn du in einer Welt, wie sie jetzt ist, irgendwas bewirken willst, dann musst du bessere Gespräche führen. Das heißt, du musst, musst besser zuhören, du musst mehr darüber nachdenken, mit wem du redest, mit wem habe ich nicht geredet darüber. Ja, ganz oft frage ich mich, okay, habe ich mit allen geredet, mit denen ich darüber reden sollte? Ja, ich bin ein ganz großer Fan von dieser japanischen Diplomatie, wo du quasi nicht alles in der großen Runde besprichst, sondern wo du quasi x Einzelgespräche führst, weil du damit ganz viel Politik und ganz viel Eitelkeiten und ganz viel Performance rausnehmen kannst. Ne? Also ich kenne Gruppen von Leuten, die als Einzelpersonen ganz toll sind und sobald man die in einen Raum zusammentut, ganz furchtbar. Und wo man dann denkt, irgendwas ist gerade passiert, ja, irgendwas hat diese Einzelperson gerade kaputt gemacht, so geht's jetzt irgendwie nicht mehr. So ähnlich ist es zum Beispiel auch, wenn du, das ist für mich die andere Lektion aus dem letzten Jahr, die Wahl der Tools ist also bestimmt das Ergebnis. Also wenn wir zum Beispiel sagen, okay, keine Ahnung, du schreibst das Strategiepapier und dann diskutieren wir das, machst du hier mal in Google Doc auf und schreibst es da rein. Wenn ich das mache und gebe dann das Google Doc frei, was ich dann kriege, ist Redigatur. Also Leute, die sagen, okay, den Satz aber hier hin und hier ist ein
Komma genau, vergessen
und weißt du, so. Und dann reden wir über
den Prozess Text. Bestimmt den Outcome.
Ja, ja. Und also, dass man quasi diese beiläufigen Entscheidungen, ja, das, ne, also keine Ahnung, dann machen wir halt mit Slack oder mit Google Docs oder mit Notion oder mit Miroboards oder weiß der Teufel, ja. Das bestimmt extrem, was dann passiert. Also
deswegen sind Wahlgesetze und Prozesse auch so wichtig.
Ja,
also dass man sie richtig setzt.
Also ne? der Prozess entscheidet über das Ergebnis und die Tools entscheiden über den Prozess. Und zum Beispiel, ich bin überhaupt kein Fan von diesen Miroboards. Ich habe mal eine Weile gedacht, das ist es. Und es gibt sicherlich gute Anwendungsfälle dafür. Aber wenn ich die sehe, habe ich oft das Problem, dass ich denke, ich brauche eine Gebrauchsanleitung dafür, weil jemand hat das vorbereitet und hatte irgendeine Struktur und irgendeine Idee im Kopf. Und dann gibt es ganz viele Pfeile. Und oft nicht klar heißt der Pfeil folgt aus oder bedingt dies.
Das ist generell das PowerPoint-Thema in meinen Augen. Also du hast einfach 15-dimensionale oder mehr, die Realität ist komplex, musst du auf 2 und da musst du so stark vereinfachen und so wie ein abstraktes Bild erkennen, das irgendwie 1000 Sachen sein könnte. Ja, ist schwierig.
Ja, du bringst dich halt um die Stärken, die du halt in der Sprache hast. Also da sind dann keine Verben mehr dran. Oft. Ja, und man fragt sich dann, okay, was geschieht denn hier eigentlich? Was bedeutet das denn hier? Und das schlimmere Problem ist noch, dass oft nicht klar ist, dass das nicht klar ist. Also die Leute gucken sich die Diagramme an und glauben, verstanden zu haben und glauben auch, dass die anderen das Gleiche verstanden haben. Das ist dann aber einfach richtig nicht der Fall.
So, ne? Das ist schon. Keiner traut sich, was zu sagen.
Ja, oder man sieht es gar nicht, dass da ein Problem ist, ne? Weil ich hatte es so
verstanden. Ja, alle sind ja smart, ich habe es ja verstanden.
Genau. Ja. So, und das heißt also.
Was ist deine Lösung?
Ja. die Lösung, also ich glaube, es gibt natürlich nicht die eine Lösung, aber was, glaube ich, hilft, ist, sich bewusst zu machen, was für eine Art von Prozess brauche ich denn eigentlich für dieses Problem, das ich hier habe? Ja, ist dafür ein Miroboard die richtige Lösung? Ist ein Google Doc die richtige Lösung? Ist irgendwie ein Thread eine richtige Lösung? Wir haben zum Beispiel angefangen, für bestimmte Themen nicht Slack zu benutzen, so wo jemand eine Frage reinschmeißt und dann antworten die Leute und dann steht da irgendwie 4 people are typing. Ja, und du kriegst schon also du weißt schon, okay, jetzt wird stressig, ja. Oder ich meine, du guckst auf diese 3 Pünktchen oder ne, so irgendwie so und so ist Typing und dann irgendwie 15 Minuten nichts und denkst, okay, es wird ein Riesenroman und ich hör dann,
weißt du, was ist die Lösung in dem Fall
gewesen? Ja, genau. Wir haben angefangen, ein anderes Tool zu benutzen, das nennt sich Threads, also Threads, und das ist quasi, eigentlich ist es ganz Banane, das ist wirklich nur so eine Forumssoftware eigentlich, wo du quasi Sachen zur Diskussion stellen kannst.
Und nicht real-time.
Und du kannst quasi ein Häkchen dran machen an einen Text und sagen so, decision made. Ja, du kannst sagen, okay, das ist die Entscheidung.
Und das Gute ist, es bleibt oft dokumentiert. Ja. Und im Slack ist das ein bisschen schwieriger. Ja. Dokumentation, das wollte ich dir vorher noch sagen. Also ich glaube, das Einzige, ich kann das sehr unterschreiben, was du sagst. Ich meine, das ist einfach nur wieder klar, wie wichtig das ist, die Sachen, die du gesagt hast. Und was noch fehlt, ist die Dokumentation. Weißt du, Gespräche sind gut, aber manchmal hast du alles sogar richtig gemacht, aber eigentlich wäre das, was ihr da besprochen habt, für alle anderen auch wichtig und oder auch in 2 Jahren noch wichtig.
Ja, ja.
So, was ist dann?
Ja.
Und das ist auch etwas, was wir als CEOs immer besser machen. Das kann man nie gut genug machen. Ja,
absolut.
Schau, noch eine kurze Frage. Bei wem würdest du denn gerne Mäuschen spielen? Es kann jetzt nicht, muss nicht nur jemand sein wie wir. Offen gefragt.
Ja, ja. Also ich würde gerne in der EU-Kommission Mäuschen spielen. Das klingt irgendwie langweilig. Aber die Art von Problemen, die dort landen, die Komplexität, die da halt endet, finde ich spannend, weil wir haben ja Subsidiaritätsprinzip, es wird idealerweise vor Ort geklärt, was vor Ort geklärt werden kann, es wird eskaliert, was eskaliert werden muss, und ne, bestimmte Probleme lassen sich besser weiter unten klären und manche halt besser weiter oben, ne? Und zum Beispiel die Verhandlungen und Entscheidung darüber, welcher Impfstoff wird gekauft, bei wem, mhm, zu welchem Preis, wie viel. Da hätte, mhm, ich gerne Mäuschen gespielt. Das hätte mich, mhm, sehr interessiert. Ja, wie, genau, wie lief diese Verhandlung? Außerdem auch, ne, also warum landete dieses Verhandlungsmandat bei der Kommission? Hätte das, mhm, hätte ja auch anders laufen können, ne?
Richtig.
Und wie viele politische Interessen und aber auch wie viel Budgetfragen und auch wie viel so Risikoabwägung und Denken in Optionen. Und das ist eine sehr, sehr folgenreiche Entscheidung.
Richtig.
Ne, das,
und ich hatte da so einen Interessenkonflikt, also ich hätte den Job ungern gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein,
weil du, weil selbst, oh, wenn ich mich am Ende toll fühle, ja, und ich habe jetzt für die EU ganz viel rausgeholt und super billig, ja, super viel Impfstoff gekauft, ja, denke ich mir, okay, ich habe hier immer ein anderes armes Land auf der Welt gerade abgezogen.
Ja, du hast ein armes Land abgezogen und natürlich, wer weiß, ob du zu dem Preis die Menge gekriegt hast, die du irgendwie hättest kriegen können. Also hättest du nicht mehr kaufen müssen, ne?
Selbst wenn im Nachhinein ich wüsste, ich habe das toll gemacht, ja, also im Vergleich zu anderen, hätte ich ein super schlechtes Gewissen, ja, weil du nimmst jemand anderem, der kein Geld hat, gerade eine Impfung weg. Ja. Das sind auch Menschen, ja, das ist leider jetzt gerade ein Nullsummenspiel.
Also du hast natürlich, ja, ich meine, du hast einen Auftrag, ne, und du bist in erster Linie den Bürgern Europas halt was schuldig. Darauf kann man sich natürlich, wenn man diese Funktion hat, darauf kann man sich zurückziehen. Ne?
Ja.
Ich meine, so hart das klingt, du wirst natürlich immer das Problem haben, solange du einen globalen moralischen Horizont hast und sagst, solange es irgendwo auf der Welt Ungerechtigkeit gibt, werden wir nicht ruhen. Solange wirst du dieses Problem haben. Das heißt, es wird nie aufhören, nicht? Natürlich.
Richtig. Nur als Unternehmer habe ich ja diesen jetzt nicht unbedingt, weißt du, ich nehme jetzt gerade niemandem was weg, wenn ich hier was schaffe. Aber da hätten wir das. Und deswegen Respekt vor diesen Leuten, ja, die das, ja, diese Verantwortung.
Also sehr, sehr unangenehme, komplizierte, schwierige Aufgabe, wo man nicht richtig gewinnen kann. Also dieses schwierige, unklare, unangenehme, was machen, ja, wir denn da jetzt? Ja, also was sind die richtigen Kriterien? Woran würden wir denn erkennen, ja, dass wir eine gute Entscheidung gefällt haben?
Ich sag immer früher gesagt, manche Leute, die rennen dorthin, wo alle wegrennen. Ja,
ja, also ich habe gestern mit einem Freund gesprochen, der ist auch Unternehmer und hat jetzt öfters so Projekte gemacht, wo er in Firmen so auch so interimistisch reingegangen ist. Und hat da irgendwie ausgeholfen und der hat mir gestern gesagt, also wenn ich anfange Witze zu machen, dann ist ernst.
Ja, stimmt. Mit welchen zwei Personen soll ich demnächst deiner Meinung nach sprechen? Also ob wir das tun,
sagst du, ja. Ja, das ist die erste. Also es ist Christoph Kappes, Kappes. Der hat 1000 Sachen schon gemacht. Der hat mit Sascha Lobo zusammen eine Firma gegründet, Sobooks. Der hat für Escada gearbeitet. Der hat für Wirecard gearbeitet. Der hat für E-Commerce-Unternehmen gearbeitet, für klassisches Brick-and-Mortar-Geschäft. Der hat irgendwie schon alles gesehen. Und
was macht er jetzt?
Ja, das muss er dir selber erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Okay. Ne, also ich mache euch gerne miteinander bekannt. Der ist ein super Gesprächspartner. In vielen Branchen zu Hause. Und witzig ist er.
Ja, super, das mag ich. Und wer ist die zweite Person?
Ja, wer ist die zweite Person? Ist wahrscheinlich eine Bekannte von mir aus der Schweiz, die bei der Gründung der Republik dabei war. Das ist ein ebenfalls mitgliederfinanziertes Online-Magazin, das ziemlich verkrustete und ziemlich problematische Schweizer Medienlandschaft aufgewirbelt hat. Nadja Schnetzler. Okay. Nadja ist auch Unternehmerin, Gründerin von Brainstore und Organisationsberaterin. Sie, im Gegensatz zu mir, glaube ich, liebt Miro Boards und sie lebt in einer Welt aus Post-its und Organisation. Und wenn du irgendwas wissen willst darüber, wie man Leute zusammenkriegt, wie man Leute zusammenschweißt, wie man große und kleine Organisationen auch über die Ferne funktional kriegt und dann auch noch mit jemandem mit irgendwie Humor und Sachverstand, dann Nadja Schnetzler
Super. Ist notiert. Vielen Dank. Ist notiert. Und wie können wir und die Zuhörer dich unterstützen? Und wie können wir dich erreichen?
Ja, also am besten erreichbar über Twitter. Ich bin Gabriel Berlin auf Twitter. Die am besten helfen ist gucken, was sind die Medien, die man regelmäßig hört, liest, anguckt und schauen, ob die schon ein Mitgliedschaftsprogramm anbieten. Und wenn die noch nicht bei Steady sind, denen mal sagen, guck mal, es gibt hier Mitgliedschaftsprogramme, du kannst die anbieten. Und
das hat, ist Win-Win, das nimmt ihnen ja nichts weg, das ist ja ein zusätzliches Einkommen.
Es nimmt ihnen nichts weg. Es gibt ganz wenige, die das dann wieder aufgeben, weil man verliert nichts. Man hat einen zusätzlichen Erlösstrom und bei nicht wenigen ist es so viel, dass es der Haupterlösstrom wird.
Super, klasse. Gibt es noch was du sharen möchtest? Sucht ihr irgendwelche Leute für euch, vielleicht Zuhörer, die dabei sind, wie der spannend sein können? Kann.
Ja, wobei, das ist jetzt ein deutschsprachiger Podcast und wir suchen aber momentan Unterstützer für den spanischsprachigen Markt, also Country Specialist Spain, Leute, die irgendwie in der Medienszene in Spanien zu Hause sind, gerne auch Leute, die am Anfang ihrer Karriere stehen, vielleicht ein Journalismus, Journalistikstudium hinter sich haben oder Kommunikation, etwas in der in dem Bereich gemacht haben, vielleicht auch selber publizistisch irgendwie aktiv sind, das wäre alles super. Da suchen wir gerade.
Vielen Dank. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen, Gabriel, was du mich gefragt hättest? Oder umgekehrt, was ich hätte dich
fragen. Nee, ich freue mich über das Gespräch. Ich hoffe, es ist für die ZuhörerInnen genauso interessant wie für uns. Und
wie entertaining auch.
Hoffentlich.
Wie immer eine Freude, dich zu sprechen. Danke, Gabriel.
Danke, Matt.